Fußball ist nicht nur Fußball. Mittlerweile gehört dann also ganz viel anderes dazu. Etwas, wo auch schon fast eine eigene Sportart ist, sind Torjubel. Sei es Saltos, Choreografien oder einfach pure Emotionen. Für uns definitiv ein Grund, mal über die zu reden. Und zwar machen wir das in einer Top 3 mit der für uns bleibendsten Wirkung. Und natürlich kommt auch das mal die Super League nicht zu kurz. In dem Sinn wünschen wir viel Spass und Unterhaltung.
Ja, welcome back aus der Nazi-Pause. Ich hoffe, hallo. Ihr da draussen habt uns ein Mühe vermisst. Und ja, Wunder, Wunder, nach der Nazi-Pause alle die Energie wieder aufgeladen und es sind vor allem alle da, wenn ich sehe. Mhm. Adi ist da, der Adi ist da und ja, ich logischerweise auch. Wie geht's euch?
Du, sehr gut. Ich finde es auch geil, sind wir mal wieder alle zusammen. Und ich habe ja bei der letzten Sendung, die wir gemacht haben, vor zwei Wochen ja noch gefehlt. Ich war in der wunderschönen Ostschweiz gewesen, im Appenzell und ich habe mir dort ein feines Bierli mitgenommen, ein gutes Bügelbier, das ich jetzt wieder trinken werde in dieser Sendung. Und ich freue mich sehr.
Machst du Schleichwerbung?
Nein, ich sage den Namen nicht, aber ich habe gedacht, ich denke jetzt das so akustisch wirksam aufploppen neben dem Mikrofon. Jetzt ist mir aber gerade aufgefallen, ich habe das jetzt geschüttelt auf dem Weg. Da hat sich ein bisschen Angst.
Technik wird es dir danken.
Ich tue es mal so ein bisschen in die Ecke, aber einfach der Sound ist so. Juhu!
Ja, also Molly, sein Highlight haben wir schon gehört.
Nein, natürlich kann ich noch sagen, es ist, also jetzt muss ich noch schnell einen Schluck nehmen. Herrlich. Aber ich finde es auch sehr, sehr geil, dass wir da das dritte Mal wieder zusammen sind. Der Adi und ich sind hier an der Werftstraße in Luzern in unserem Studio. Ja. Und Fabio, du in Basel. Schnell eine Frage, wie ist Fußballstimmung Basel?
Ja, ich glaube, ich erzähle dann später etwas dazu, wenn es dann um das Spiel selber geht. Sonst, ja, und mein Highlight hat tatsächlich auch mit Fußball
zu tun. Ah, der legt doch gerade los.
Ja, soll ich gerade loslegen?
Ja, komm. Ja,
machen wir doch.
Wie lange dräng dich doch führen, super.
Ja,
wie so abtönt, es war Nazi-Pause und mein Highlight war eigentlich, ich bin vor Mittwoch, vor einer Woche, in der Stadt gsi, zu Basel rumlaufen, einfach so schön Wetter gsi, habe ich mir das gegönnt, ein bisschen spaziert und hey, ich bin so vielen Leuten begegnet, die ein Schweizer Liebli angelegt haben oder Italien-Dress dabei gehabt. Ich muss sagen, ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich habe das Gefühl gehabt, hey, ich bin richtig in Stimmung gekommen. Am Abend bin ich heimgegangen und ich dachte, jetzt kaufe ich mir einfach das Billett, ich will den Match schauen. Die haben das so...
Ich meine, das
so
Nazi-Trikot.
Ja, es war so eine Stimmung in dieser Stadt, wie die Schweiz gegen Italien gespielt hat am Abend und ich dachte, hey, so in einer Höhe, ich will jetzt den Match schauen. Und dann bin ich heim und ja, es war halt ein bisschen enttäuschend gewesen, weil ich gemerkt habe, dass der Match ausverkauft war, was natürlich auch mega cool war. Ich habe mir dann den Match einfach vom Fernsehen gegönnt und ja... Das nächste Highlight, die italienische Nationalhymne, müssen wir nicht diskutieren. Ja, aber eben, ich gemerkt habe...
Aber wohnst du nicht in dem Altersheim dort, neben dem Stadion, wo du runter siehst?
Ja doch, natürlich. Ich kann ja alles schauen.
Genau.
Nein, leider nicht. Aber ich habe gemerkt, es war so wieder so eine Stimmung in dieser Stadt gewesen, wo man wirklich, vor einem wichtigen Match hat man die doch in der Stadt früher gehabt. Aber wenn so ein Final war, ein Cup-Final in Luzern, also alle sind... Man hat ein Gesprächsthema, man geht über die Straße, man sieht Leute, die mit dem T-Shirt rumlaufen. Ja, es war toll gewesen, es hat toll, es hat wieder so ein bisschen kribbelt im Herz. Hat Spass gemacht.
Schön.
Sehr schön.
Willst du? Ja. Willst du?
Nein, mach du, Adi. Du hast noch nicht so viel dafür sagen. Ich
kann sehr zurückhalten, ja. Ja, mein Mitbringsel, ich nenne es bewusst nicht Highlight, ist... Also ja, teilweise ist es jetzt auch noch schön geworden am Schluss, aber mit einem traurigen Hintergrund. Ich habe gestern natürlich noch englischen Fußball müssen schauen.
Müssen.
Ja. Mein Team Leeds hat gegen Liverpool gespielt. So ein hart umkämpftes Spiel gewesen. Am Schluss der relativ klar, aber für Liverpool 3-0. Überschattet ist das Spiel eigentlich geworden, dass der Harvey Elliott, der 18-Jährige von Liverpool, sich grusig verletzt hat, irgendwie. Man weiss noch nicht genau, was es ist, oder ich weiss es zumindest nicht, irgendwie eine schwere Knöchelverletzung geholt hat. Ich habe es zuerst mal in einer Live-Berichterstattung, dass man keine Wiederholung gesehen hat vom Foul. Und dort habe ich gewusst, so, okay, das wollte man wahrscheinlich auch nicht sehen. Kann man das auch nicht zu? Also noch einer ist irgendwie zu Gemüte geführt. Der ist nachher ins Spital gekommen und eigentlich so ein bisschen der Twist davon, wahrscheinlich wird er jetzt ewig lang kein Fußball mehr spielen, aber das Schöne daran ist, er hat einen kleinen Bub im Spital getroffen, der den Arm gebrochen hat und der hat dann immerhin das Trikot und die Schuhe von ihm bekommen. Und der hat sich zumindest extrem Freude gehabt. Und ja, es gibt immer traurige Sachen im Fußball, die man nicht sehen will oder eben zum Glück auch nicht mehr zeigt, gewisse Sachen. Aber da gibt es manchmal auch die Kehrseiten, dass man auch gewisse Leute in dieser Situation glücklich machen kann.
Und das haben sie dann aber im Fernsehen gebracht, die Spitalszene davon?
Nein, das ist dann auf Social Media nachher ein bisschen umgegeistert. Und,
ich habe auch gehört von dem heute. Tag durch und eben eine Szene hast du nicht gross gesehen und es ist eben nie in der Wiederholung gekommen. Aber das Foul selber, ist es ein Horrorfoul gewesen?
Es ist die grossartigste Grätsche ever gewesen, aus meiner Sicht. Also wirklich nicht brutal, es ist einfach Pech, oder? Und es ist ein bisschen schade, dass eigentlich aus den Emotionen und weil das passiert ist, hat es ein Rot gegeben. Aber ich habe keine Wiederholung gesehen, ich würde sagen, es ist halt mehr aus den Emotionen aus und was passiert ist, hat es ein Rot gegeben. Aber ist eins der schönsten Grätschen, die ich sonst gesehen habe, wenn jetzt nicht das passiert wäre. Und ist nicht ihm seine erste Grätsche in dem Spiel gewesen, die genial war. Und ja, über das habe ich mich extrem aufgeregt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man gehört hat, was passiert ist, hat man müssen sagen, ja, das ist eigentlich auch komplett egal. Und Pfupf war komplett draussen aus dem Spiel nachher, weil alle sind ein bisschen bei ihm gewesen, bei den Gedanken. Ja. Jetzt habe ich die Stimme ein bisschen abgezogen, darum, Olli, hast du etwas?
Nein, jetzt habe ich keine Lust mehr. ich habe auch etwas völlig anderes, vor allem auf einem ganz, ganz anderen Niveau. In meiner Hauptrolle ist der Herr Salihamidžić, allseits beliebter Sportchef vom FC Bayern München.
Wer ist das?
Das hat ich noch nie gehört, nein. Wir haben ja, wie gesagt, Länderspielpause gehabt, da sind die Deutschen auch gehabt und dort hat Marco Reus am Anfang gut gespielt, die ersten Spiele. Und ist nachher aber beim Islandspiel, hat er dann geklagt, er hat im Knie leichte Schmerzen, das geht beim Reus, ist das so ein bisschen eine Dauerstory und ist dann früher abgereist und der Herr Salihamidžić hätte gefunden, er müsse jetzt das im Nachhinein kommentieren, das ginge nicht, das sei nicht mannschaftsdienlich und das sei wiederholt, immer wieder falle ich das vor beim Marco Reus. Ist natürlich klar, das Sticheln gegen den Liga-Konkurrenten aus Dortmund und der Dortmunder Sportchef, der Susi Zorg, wie er eben genannt wird, hätte sie natürlich auch nicht können sein lassen und einfach easy drüber stehen, sondern hat dann ziemlich deutlich gesagt, Salihamidžić soll doch einfach Klappe halten und sich um seine Spieler kümmern, um die Bayern-Spieler. Und ich meine, das Ganze ist natürlich komplett kindisch, komplett unnötig, aber einfach irgendwie geil.
Unterhaltsam.
Das muss doch einfach sein. Ich habe Freude gehabt. Das ist wieder so das alte. Ich meine, leider ist ja das ein relativ ungleiches Duell zwischen Bayern und Dortmund auf dem Platz. Und man wünscht sich im Sinne von der Liga, dass dort wieder ein bisschen mehr abgeht zwischen diesen beiden. Und jetzt ist es wenigstens medial nebendran verbal mal passiert. Wie ein kleiner Mitbringsel am Anfang von dieser Show. Von dem Podcast, Entschuldigung.
Ja, tolle Sachen, die wir da mitgebracht haben. Die einen, die anderen.
Danke für die Wertung.
Ich kann es selber wählen, weil es gut war.
Ja, aber ich sage, kommen wir doch zu unserem Super League-Spieltag Nummer 6. Ja, und da gibt es einen Trend in dieser Saison. Und zwar viel Unentschieden. Letzte Runde sind es, glaube ich, 4 von 5. Jetzt sind es 3 von 5. Das mal so vorweg genommen.
Es werden weniger. Der Trend heisst, es werden weniger.
Immer noch, von meiner Meinung nach immer noch zu viel. Aber wir fangen doch einfach gerade mit dem ersten Unentschieden an, den es gegeben hat. Und das ist in Luzern, in der Almend. Oder Swisspor Arena. Hat das stattgefunden? FCL gegen GC. Mhm. Was habt ihr zu sagen zu dem Spiel?
Ja, zuerst einmal, dass wir eine Premiere hatten mit der Schiedsrichterin. Esther Staubli hat als erste Dame wieder ein Super League-Spiel geleitet seit der Bettignan 2018. Und hat das, glaube ich, einigermaßen gut gemacht.
Ja, würde ich sagen.
Ja. Und das andere, wo noch vor dem Spiel gross, vor allem auf Luzernerseite halt das Thema, also, nein, eben Abrashi auf GC-Seite, wo nicht hat können mitspielen, wo jetzt mehrere Spiele ausfällt, nach seinem Foul, und, der Müller auf Luzernerseite, wo das Goal wieder hütet, beim FCL. Das ist so die Ausgangslage gewesen.
Genau, ist nachher sicher noch ein grosses Thema, die Personalie, Marius Müller. Ja, ich würde sagen.
Tabellar ist schon zwei Mannschaften, die eher so ein bisschen hinten rumgurken.
Eher.
Der eine ist wie so ein verständlich als Aufsteiger. Der andere, also beziehungsweise bei der einen, hätte man dann gleich noch können sagen, ja, mal eigentlich respektabel, was sie bis jetzt geboten haben. Bei Luzern natürlich nicht.
Ja, und Luzern ist ja aus den Startlöchern gekommen.
Feuerwehr.
Ja, sie haben ein bisschen etwas kehren, weil ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen abseits vom Podcast darüber geredet. So, jetzt nach der Nazi-Pause muss man mal ein bisschen nachlegen da bei Luzern oder mal etwas zeigen. Und ja, Silvan Siedler hat ja schon relativ früh angefangen, mal ein Zeichen setzen mit einem Schuss aus 25 Metern, wo ja, ist grossartig gewesen, oder? Ja,
der hat gut geleckt.
Kann er halt.
Ja. Hat er schon immer können, genau.
Das ja. Zweite Goal nach ja. Lausanne hat er ja schon so einen Hammer aus der Distanz gemacht, nach 3 Minuten gerade. Sehr, sehr geil gewesen. Mhm. Und dann natürlich die Stimmung gross im Stadion.
Ja. Also ich habe das Gefühl, also der Aufwärtstrend, den man gesehen hat in Luzern gegen Lausanne, schon zweite Halbzeit, hat sich jetzt in der ersten Hälfte gerade wieder, wenn sie den können mitnehmen, das Schub.
Ja, es ist ja gerade ein paar... gerade ein paar Minuten später ist ja... gerade eine Chance gsi, wo eigentlich der Sorgic hat müssen nachher doppeln mit dem Kopf.
Was ist mit dem Sorgic los? Also, ja. Irgendwie ist bei dem echt der Wurm drin. Also, ich meine, letzte Saison über 10 Goal geschossen und jetzt, ich weiß nicht, hat er überhaupt schon eins geschossen?
Nein.
Kann mich nicht erinnern.
Meine ich nein.
Nicht. Ja, also eben.
Völlig alleinstehend, ja, genau.
Allein vor dem Goal und ich meine, NDI, grossartig, wie der Noah Losli einfach lassen stehen und auch die Flanke, tipptopp, aber
ja. Genau, und er ist auch sein Pass, den er bekommen hat von ja. Gentner. Also das war ja. eigentlich ein wunderschön ausgespielter Angriff gewesen, wo man dann eigentlich, wenn es jetzt reingegangen wäre, würde man jetzt wahrscheinlich GC-Abwehr verreissen, weil sie dann dort doch rechte Lücken aufgezeigt haben. Aber eben, dadurch, dass der Ball nachher so kläglich armselig abgegeben worden ist, müssen wir eher über den Sorgic reden, der uns ein bisschen Sorgen macht. Entschuldigung für den.
Genau.
Aber ich kann es mir auch nicht erklären. Also irgendwie hat er seinen Killerinstinkt verloren. Und gut, ja. Wenn der mal wieder willkommen, glaube
ich. Ja, auf jeden Fall. Und nachher hat man, in der nächsten Szene hat man so ein bisschen gesehen, was halt in Luzern auch immer wieder passiert, nämlich Fehler im Aufbauspiel. Ugrinic, der einen Katastrophenpass spielt und dann eigentlich Glück hat, dass der Demasai dort überhastet aus der Distanz abschließt und dann eben nicht trifft er das.
Ja, als alter Luzerner hätte er den vielleicht liegen aber
ich sage, er müsste auch machen. Oben, genau. Dann wollen den Ball schenken auf der Tribüne.
genau. Ja, und Ugrinic hat ja irgendwie nach einer halben Stunde noch eine Chance gehabt. Wo der Moreira gerade noch die Pfosten lenkt. Das war so etwas das, was ich so in der ersten Halbzeit aufnotiert habe. Und mich hat es gedacht, Luzern hat eigentlich bis auf den Fehler oder Aussetzer vom Ugrinic eigentlich recht gut gespielt, die erste Halbzeit.
Ja, genau, das war der Hammer an Pfosten gewesen, genau. Und ja. Dort war für mich bemerkenswert, wie der Stand gekommen ist, weil dort der Bartstuber ja, konnte über das ganze Feld hinlaufen. Bartstuber, den ich übrigens gefunden habe, hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
Wahnsinn, Statistiken gehabt.
Ja, also sicher das beste Spiel bisher für Luzern. Also der scheint langsam ein bisschen in Fahrt zu kommen. Das ist für Luzern sicher gut.
Ja. Deutlich weniger Goal über als in den ersten paar Matchen.
Mhm. Ja, und dann ist die Pause gekommen und dort hat der Contini offenbar die richtigen Worte gefunden. Weil geht es ja noch
stärker.
Oder so, ja. Ja, also es ist schon gesehen. Also man hat schon gesehen, also GC ist ganz anders aus der zweiten Halbzeit. Und die ganze zweite Halbzeit, um es ein bisschen vorwegzunehmen, ist ja, wirklich GC-Territorium gewesen. Also da habe ich nicht viel von Luzern notiert. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Ja, vor allem Pusic, der sehr stark war.
Ja. Ja, beim 1-1 hat er ja auch zumindest mal angetrieben, den Ball durchs Mittelfeld durch und nachher rechts rausgespielt. Nachher, nimmt nicht direkt den Ball an. Und ja, also eben, der Ball darf halt einfach dort nicht flach durch die ganze Abwehr durchlaufen und der Herz nimmt nicht nur einmal direkt. Also, hat viel gepasst, ist auch gegen die Laufrichtung vom Goalie, aber Ja, also dort muss ich sagen, dort würde ich zum Badstuber, ob trotz der super Statistik, die er hat, schon ein bisschen etwas angereiht. Weil er ist vorher gepresst, dort, wo der Pusic war. Und hat nachher auch nicht mehr zurückgemögen. Klar, man muss sagen, wenn einer vorher geht, muss halt der andere vielleicht zurückgehen.
Ja.
Das ist eigentlich im Siedler sein, oder?
Genau.
Der Siedler rückt rein, ja.
Weil es ist, also ja, ich meine, wir haben das beim Derby gesagt, wo GC seine Goal bekommen, weil sie einfach die ganze Abwehr auf den ballführenden Spieler sich nur konzentriert haben und gesehen haben, was in ihrem Rücken passiert. Und das ist das mal genau gleich gewesen, aber jetzt auf Luzerner Seite, dass man als die gesamte Abwehr eigentlich dann auf die, was ist das, die verteidigende linke Seite sich orientiert hat und dadurch die rechte Seite, wo eben, wie du gesagt hast, im Siedler in dem Moment seine Abwehrseite wäre, komplett sträflich alleine gelassen hat. Und klar, dass er dann den so trifft und aus dieser Distanz noch so reinmacht, ist sicher gelungen gewesen, aber ja, eben, also mir ist jetzt das dritte hinten innen gestanden und
die ganze Zeit. Ja, ich finde halt einfach als Aussenverteidiger rückst du lieber in die Mitte rein, weil in der Mitte ist ja eher gefährlich normalerweise als aussen. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass vielleicht ein Aussenläufer, ein Ugrinic oder so, hätte vielleicht können noch zurückkommen, aber eben, dass man trotzdem wieder mit vier Leuten hinten steht. Aber,
also kannst du bitte die zwei Wörter nie mehr in einem Satz verpacken, Aussenläufer und Ugrinic?
Ja, natürlich ist er nicht ein Flügel, aber ich sage eben...
Nicht zurück auf den Flügel, fertig, Schluss.
Du, ja, er war so aufgestellt gewesen. Du kannst den Campo noch weniger dort hinstellen und den Campo kannst du noch weniger hinterher spielen. Aber ja, aber eben dann, der war eigentlich noch nicht fertig gewesen. Dann hat es eigentlich aus meiner Sicht richtig angefangen mit der Marius Müller Show. Oder, ja.
Kann man so sagen.
Hat viel gerettet für Luzern und der Leo Bollatini hat auch ein paar ein bisschen vergeben. Der ist ja erst jetzt wieder zurückgekommen aus ihrer Verletzung.
Aber ich frage mich eben so die Lobeshymne von einem Badstuber als Innenverteidiger. Und trotzdem hat es ja dann in der letzten halben Stunde, Viertelstunde einfach gekachelt hinterher. Also so eine Wahnsinnsleistung hätte er nicht können bringen, also finde ich. Da muss man die gesamte Verteidigung, muss man da jetzt mal einfach auch erwähnen. Dass die so frei zu den Abschluss gekommen sind, da muss die ganze Verteidigung
sich machen. Sicher, ja.
Ja, natürlich, klar. Aber ich habe vor allem seinen Impuls nach vorne habe ich halt sehr stark gesehen. Und er hatte dort schon noch ein, zwei Dinge gehabt, wo er wirklich, wo zum Beispiel der Müller, ich habe die Minute nicht aufgeschrieben, aber es ist eher gegen Schluss, auch in dieser Druckphase, wo der Müller nicht gut aussieht und er geht nachher dazwischen, grätscht rein und macht dort den Save.
Mhm.
Also wenn dort der GC-Spieler einen Finte macht, sieht es ganz, ganz schlecht aus, aber macht zum Glück nicht, das ist
ja.
Was ich noch lustig fand, der 1-2-Kampf im, was ist das, im GC-Strafraum gewesen, zwischen dem Gomez und dem Ugrinic. Wo der Gomez Ugrinic die ganze Zeit hebt, umarmt, der Ugrinic macht, bückt sich nach vorne und der Gomez fliegt über ihn rein, steht wieder auf, ist so etwas von sauer. Und ist wirklich wieder so
ein Im Schwingen wird man einfach mal ein klassischer Brienzer reden, oder?
Ja, genau. Und
überhelfen.
Und das Geile ist, natürlich kommen beide gelb über, Rudelbildung und alles und du siehst nachher im SRF wunderschön, wie der Ugrinic davor läuft und einfach still vor sich einen grinst, obwohl er gelb überkommt. Aber es war, glaube ich, ein guter Moment für ihn. Aber man sieht, ich glaube, mit dem Ugrinic sich anlegen, dann musst du halt wie auch körperlich etwas mitbringen.
Ja, definitiv.
Oder mehr als der Gomez in dem Moment.
Genau.
Ja, aber eben, es hat ja dann gleich nicht gelangt für ein weiteres Goal.
Nein.
Von GC.
Mir ist noch, ja, das stimmt. Mir ist aufgefallen, dass Luzern immer wieder aus der Distanz probiert hat. Also sehr selten einmal irgendwo eine Chance, wo sie wirklich probiert haben, in den Strafraum reinzulaufen. Auch der Ndiaye hat nachher nochmal einen Distanzschuss gemacht, wo alle auch gefährlich waren. Aber es ist so ein bisschen, hat sich dann relativ viel auf das verlagert. Das war mein Eindruck gewesen.
Ja, also eben, es war wenig gefährlich so gewesen und ich hab mir halt einfach nur die Chance am Schluss, noch in der 86. bin ich recht froh gewesen, dass dort der Müller noch dran gewesen ist, vom Schmied die Chance.
Genau, ja.
Dort sieht auch der Burch sehr schlecht aus, also indem er unter dem Ball durchköpfelt. Also ja, also eben mit ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Abbrühtheit hat GC da eigentlich schon müssen gewinnen.
Ich denke auch, ja.
Absolut. Ja, können wir. Wir haben vorhin gesagt, Luzern ist gestartet wie die Feuerwehr. Ich habe beim nächsten Spiel, das wir jetzt während der Besprechung genau das Gleiche aufgeschrieben. Und zwar ist auch ein Zürcher Verein, der gestartet ist wie die Feuerwehr. Wir reden natürlich über das Spiel IB gegen den FCZ.
Mhm.
Und von mir aus gesehen, also vorweg das unfairste Resultat.
Ich will sagen, man sieht das Resultat und man weiß, wie das Spiel gelaufen ist.
Nicht. Genau, absolut nicht in dem Fall.
Nein.
Ja, das ist krass.
Also, FCZ hat sackstarke Partien gekommen.
Ja. Mhm.
Ja, die erste halbe Stunde, würde ich sagen, oder vor allem.
Ja.
Ja.
Und nachher hat es dann irgendwie abgegeben. Da denke ich, ja, komm.
Aber ich habe irgendwann gefunden, du hast, Adi, du hast das letzte Mal gesagt, dass du, oder du, Fabian, ich glaube, du, Adi, dass du den FCZ technisch nicht so stark gesehen hast. Ich glaube, das bist du gewesen, Fabio. Und das habe ich jetzt auch in dem Spiel nicht gesehen, aber es ist krass, was die für eine läuferische Leistung an Platz gebracht haben und wie das sie füreinander, also wirklich der eine, dem anderen seine Fehler wieder ausbügelt hat oder halt einfach, es hat zum Beispiel die eine Chance gegeben, was ist das gewesen? Ja, jetzt greife ich ein bisschen vor. Wo glaubt der Dumbia nicht am Ball gekommen ist. Ja, ich muss nachher schauen. Aber jedenfalls, ja, komm.
Also in der ersten Halbzeit.
Ja, es war in der ersten Halbzeit. Ja. Aber wo ein Ball halt irgendwo, also wo man sich auf der linken Seite durchtankt, Ball kommt in die Mitte und es steht einfach niemand dort. Und ich glaube, dann war es der Sissé, der von mega weit hinten herzuspringen kommt, weil er halt eben den Ball noch will. Also sprich, er macht dann das wieder gut und durch das ist er zu den grossen Chancen gekommen. Und genau so machen sie im Moment das Ganze, weil sie halt einfach, weil sie wollen und weil sie einfach mehr, ein Quäntchen mehr Einsatz bringen als der Gegner. Das, was St. Gallen ja lang gebracht hat, in einer starken Saison vor zwei Jahren.
Ja, und das Quäntchen Glück hat dann einfach auch ein bisschen gefehlt.
Absolut.
Ja, das sicher.
Glück hat er in der vierten Minute von der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit hat dann IB das Glück erzwungen.
Ja, also...
ja, also... Da,
ja.
Also, Kurt muss Chancen haben, dass er das Goal schießen kann. Sie haben die Chance dann genützt.
Ja, aber ich meine, ich habe es blöd gefunden.
Aber...
Ja. Also ja, ich finde es absolut okay, weil sie haben ja in der 33. schon eine Chance gehabt, der Fasnacht, wo er den Ball nicht richtig trifft. Mhm. Und durch das, dass er ihn nicht richtig trifft, typiert er ja eigentlich den Brecher und nachher auf der Linie klärt. Und das 1-0, ich habe das recht schön gefunden, oder? Auf eine heftig rausgespielt, der direkt wieder hoch rein. Und nachher die Diskussion, also es hat das Wochenende ein paar Diskussionen gegeben, wahrprüft. Also ich bin froh gewesen, dass das kein Foul war, weil ich habe da nichts gesehen von Martins gegen Omeragic. Eines mit, und mit Omeragic gefällt mir diese Saison nicht so gut. Es gibt dann noch eine zweite Szene. Es ist nicht auf dem Niveau, dass er jetzt gerade wieder müsste in den Nazi anklopfen.
Ja, er ist vorher schon mal überlaufen worden von Elia oder Elia. Bin mir nie ganz sicher.
Elia,
genau. Wo dort im Vollspeed auf der linken Seite kommst, zuerst noch der Boranjasevic austrippelt, nachher der Omeragic und dann erst vom Brechen, so quasi im Handball-Goalie-Stil noch gestoppt werden. Extrem dynamisch auch, aber es hat auf beiden Seiten wirklich so viele so Chancen gegeben und vor allem für mich, ist, also schon in der ersten Halbzeit, in der zweiten ist es noch mehr am Abgang, ein mega cooles Spiel.
Absolut. Und auch zwei Mannschaften, die auch hohe Speed haben voneinander. Und das hat sich in der zweiten Halbzeit gezeigt.
Genau.
Wenn ich IB ist, da wirklich noch mehr hat den Speed können auf den Platz bringen.
Wobei zuerst mal der Marquesano ja noch den Pfosten getroffen hat mit einem Freistoß.
Das ist aber die FCZ Standard, grosse Waffe, absolut diese Saison bis jetzt.
Also einfach alles, was irgendwie bis 18 Meter vor dem Goal ist, ist gefährlich, oder? Und, ja.
Ja, aber die musst du auch zuerst machen und können, oder? Also das wird trainiert und gut.
Ja, und das sind eben Kopfbälle auf der Fasnacht gekommen. Er weiss halt einfach, wo dass der Ebischer durchläuft. Und das ist eben auch spannend gewesen. Also dort beim 2-0 ist das gewesen, wo sich dann auch die ganze FCZ... dort ist es so gewesen, dass sich die IB-Verteidiger, die IB-Angreifer, kurz vor dem Goal noch eine Position gewechselt hat. Durch das hat der FCZ-Verteidiger nicht gesehen, dass der Ebischer aus dem Hintergrund reinzulaufen kommt und dann ist der Pass genau in der richtigen, im richtigen Moment gekommen. Das ist natürlich genial gespielt.
Was man dort noch muss sagen beim 2-0, es ist ja in der 64. Minute passiert, in der 62. Minute hat der FCZ eigentlich noch einmal offensiv gewechselt. Oder? Die haben den Gnotto gebracht, den ganz junge Stürmer, und haben den Aiti rausgenommen, also Verteidiger. Mhm. Sie haben mit der Dreierabwehr gespielt. Und genau dort innen ist halt die Flanke vom Fasnacht gekommen, oder? Der Borajasevic ist nachher der dritte Innenverteidiger geworden.
Genau.
Und der ist irgendwie noch nicht dort angekommen. Der ist, glaube ich, immer noch ein bisschen draussen gewesen und darum ist, glaube ich, auch der Ebischer so allein gestanden.
Ja, voll. Und er schaut jetzt sichtlich einem IB-Spieler zu, der gerade Position wechselt mit dem, den er vorher hätte sollen decken. Und ist durch das nicht gefasst, dass der Ball auf den Ebischer kommt, beziehungsweise dass der Ebischer kommt. Ja. Der dann steht dann komplett.
Schick ausgenutzt von IB, oder?
Sehr clever. Also, das zeigt dann eben, du sagst halt, ja, sie haben gute Spieler, bla, bla, bla. Aber das ist halt, das ist im ganzen Spielprozess inneren einfach sehr gut gemacht.
Ja, und das ist dann auch so weitergegangen.
Also, ja, also dann ist es natürlich nicht gnadenlos.
Das Selbstvertrauen, das der Ebischer momentan hat, ist schon.
Ja, also dort ist auch, eben das 3-0 ist ja auch, der Kamalow wird, glaube ich, auf ein Sibachew spielen. Der Omeragic fälscht ihn unglücklich ab. Also da kannst du mir keinen Vorwurf machen und kommt halt genau zum Ebischer, der irgendwie, weiß ich nicht, 14 Meter vor dem Goal allein steht. Ja, eben wenn du so ein Selbstbewusstsein hast.
Genau, der wartet nicht aufs Duell.
Das war spannend, wenn du die Bewegung angeschaut hast von dem Goal. Er ist ja dann einfach, er schaut zuerst noch und dann haut er drauf. Er hat nicht einfach blind draufgehauen, sondern zuerst geschaut, wo ist der Goal und dann zack drauf.
Genau, und gleich, und trotzdem geht es extrem schnell. Also er wartet nicht aufs Duell mit dem Brecher, sondern er schließt ab, bevor der Brecher irgendwo kann ihm entgegenkommen.
Ja. Wenn du gegen Italien in einem Mittelfeld spielst und das 0-0 rausholst, hast du, glaube ich, schon genug
gehabt. Ja, das sagen.
Ja, und das hat er ja noch einmal gehabt, oder? Kurz vor Schluss, wo er den Assist gibt, wo er den Elia steil schickt. Auch dahinter, Omeragic, klar, eben, gegen Elia willst du nicht ein Laufduell machen, das ist klar, aber er versucht es mit einem riskanten Tackling zu retten, aber ja.
Kann man sich fragen, ob die Dreierkette, die der FCZ gespielt hat, gegen eben so schnelle Gegner wie IB, ob das das richtige Mittel ist, aber Breitenreiter wird das schon besser wissen.
Offensichtlich nicht.
Ja, nein, klar, aber ich meine, die 4 Goal definitiv 3 zu viel, finde ich.
Ja, eher als ihr, die Fußball gespielt habt, ist so ein Resultat, lässt sich das einfacher abschütteln, weil du weisst, ja, komm, einfach viel Pech gegen den Meister und gegen den Tabellenführer. Nein, Tabellenführer sind es glaube ich nicht einmal, nein, aber gegen den Meister. Oder ist das erst recht ein Knickschlag?
Ich glaube, es ist hure mühsam. Also ich habe mich immer so die Spiele, wo man eigentlich besser ist als die Gegner. Also nicht, dass der FCZ viel besser war, aber sie hat von mir aus gesehen schon viel dazu gemacht, dass es eine gute Partie war. Und wenn du dann so auf die Kappe bekommst, das schießt richtig an. Also ja. Mich hat das richtig
angeschaut. Ich kann mich nicht dazu äußern, wie es ist, wenn man Fußball gespielt hat. In den C-Junioren sind wir einfach alle am Ball nachgesackt. Aber was ich halt würde sagen.
Ich habe gemeint, du hast nie 4-0 verloren oder so. Das hat,
ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Wir hatten einen guten Jahrgang. Vorher aufgehört.
Genau, in den C-Junioren sind die Resultate damals noch 21-4, oder?
Ja, ja, wir hatten ganze Saisons mit diesen Resultaten. Das ist grossartig. Nein, ich würde halt sagen, das Spiel hat auch ein bisschen Zeit gehabt. Halt einfach die, die auch weniger Fehler machen, oder? Also, am Schluss musst du halt sagen, von diesen 4 Goals sind, bei 3 könntest du vielleicht den Fehler irgendwo herausfinden, oder? Kleine. Und, ja, IB macht die einfach nicht. Außer vielleicht einfach, als der Marquesano zum Freistoß lässt, so neu vor dem Goal. Aber, ja. Ich glaube, das ist halt das Ding, das die Schweiz immer begleitet. Es sind immer Fehler drin. Also, das war bei Luzern so, bei GC jetzt auch so gewesen. Und jetzt da beim FCZ weitergegangen.
Hey, apropos Fehler.
Warte, eine geile Statistik habe ich. Ich mache die ganze Überleitung kaputt, aber es ist mega
egal. Das ist unglaublich. Wenn die nicht sensationell ist, die Statistik, dann
jetzt habe ich Angst.
Schneiden wir das zum ersten Mal, schneiden wir etwas raus.
Wir haben noch nie etwas geschnitten. Das ist der Podcast, der nicht geschnitten wird.
Ja, das wird nicht geschnitten. Der FCZ hat so eine schöne Statistik gegen IB, dass sie in den letzten 3 Jahren, in den letzten 14 Spielen, 46 Goal kassiert haben. Und das ist so ein bisschen, ja, also wenn man von einem Angstgegner redet, muss man wahrscheinlich wirklich sagen, FCZ geht nicht gern, oder spielt nicht gern gegen IB. Wäre auch nicht gern gegen
Also wahrscheinlich spielen ganz viele Mannschaften nicht so gerne gegen IB im Moment. Aber
nein, aber wer auch viel Goal kassiert momentan, ist natürlich auch wieder eine sehr gute Überleitung.
Sehr
und
schön.
Ja, mir kommt halt das mit dem Fehler. Und wenn man die Partie Servette gegen St. Gallen gesehen hat, dann ja, kommt das Wort Fehler irgendwie eine völlig neue Bedeutung über.
Sehr früh schon, oder?
Sehr früh, sehr bitter, ja.
Also ich weiss nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob das einfach dumm ist oder einfach
Ich glaube, also, übermotiviert, aber
Absolut. Sagen wir es doch mal noch schnell für die zwei da draussen, die noch nicht wissen, von was
wir reden. Wer hat nie Servet St. Gallen geschaut?
Gib mir noch. Kurz nach dem Abpfiff kann man eigentlich sagen, kommt
in spät. Platzhälfte von Servet.
Richtig, also neu an der Mittellinie, kommt spät gegen Sasso und steht im komplett auf dem Mittelfuß. Schiedsrichter,
offene Sohle.
Ja, will zuerst gelb geben, geht nachher schauen und sieht, dass es klar rot ist. Gib mir noch brüllend raus. Er ist ja, Genf ist ja sein Geburtsort, hat ja bei der U18 und nachher das erste, also hat er den Durchbruch gehabt bei Servet, bevor er nachher in die Jugend von Barcelona ist. Und er ist da brüllend vom Platz, weil er natürlich gewusst hat, zu dem Zeitpunkt schon ein Spieler weniger, das wird ganz, ganz schwierig für St. Gallen.
Ja, ich habe gehofft, er hat brüllend, weil er sich geschämt hat für das, was er, also auch wenn es unglücklich ist und er das sicher nicht hat absichtlich gemacht, aber ja, ich hoffe, er hat auch noch ein bisschen Schock gehabt. Also, weil
spannend ist ja schon, dass der Schiri zuerst wirklich einfach gelb
hat. Ja, das habe ich aber auch nicht verstanden. Also, das hast du von weit her gesehen, aus meiner Sicht. Aber, ja.
Hast du von weit her gesehen im Fernsehen?
Das Fingerspitzengefühl, wo man doch schon ein paar Mal... Ich habe gedacht, in dem Moment, der Schiri nimmt jetzt da die gelbe Führer, weil es noch zu früh im Spiel ist, dass er sagt, hey, look,
ja, aber den kannst du mir nicht
gelb geben. Aber ich gebe ihm jetzt einfach gelb.
Ja.
Das kann man es mir nur so vorstellen.
Ja, der ist ja losgegangen.
Der ist knüppeldick und dann hat es nämlich ganz schnell schon 1-0 geheißen. Und zwar ist das ja eine Eckball-Variante gewesen, die ganz klar einstudiert war. Das ist perfekt, wie im Training funktioniert hat.
Und die Außenverteidiger von Servet, die vorher kommen bei dieser Variante,
genau.
Sensationell.
Lischi,
in die entfernte Strafraumecke und dann ein Weitschuss.
Wird noch abgefälscht.
Genau. Wäre auch sonst schwierig gewesen, weil der Goalie sich natürlich dann auf die rechte Seite von ihm aus gesehen orientiert. Der
Ball wäre raus.
Ja, das ist klar, aber es ist clever gemacht. Also ich meine, wenn er die Ecke getroffen hätte, dann wäre der Goalie nicht dort gewesen.
Ja, letztes Jahr hat der Gernt bei Lugano so ein Goal geschossen, genau. Also die Variante. Er ist sehr schwierig eigentlich, oder? Und eben, da musst du noch den Platz haben, dort, aber grossartig, wenn es klappt.
Eben, ja, apropos Platz, das habe ich mir noch überlegt. Sie sind dann richtig eingebrochen, St. Galler, in diesen ersten Viertelstunden. Aber der Platz für uns war ja eigentlich ein Stürmer, der
genau.
Weg ist.
Genau.
Ja. Und bei einer Standardsituation hat ja jeder seinen Mann. Und es sind ja Dussenverteidiger, die die Goal geschossen haben.
Schön, dass du das sagst. Ja, das war genau ein Punkt für mich gewesen. Wie kann St. Galler, also vor allem hat man auch nachher gesehen, dass ja Servet sich extreme Räume hat können erspielen. Das ist aber meistens über die rechte Seite gegangen, wo man dann relativ einfach am Verteidiger vorbeikam ist, wo dann nachher auch ausgewechselt worden ist in der Halbzeit. Ich muss den Namen nachher schnell suchen, ich habe noch nicht mehr aufgeschrieben. Aber das hat überhaupt, also höchstens maximal indirekt mit dem Platzverweis zu tun.
Das denke ich auch, ja. Also der Platz oder die Zuteilung beim Standard muss ja geregelt sein, ob jetzt der Teil vom Platz schon oder nicht. Und dass man vorher nicht go pressen, so wie es am Gallen sonst gespielt hat, wenn man einmal weniger ist nach 3 Minuten, das verstehe ich ja noch. Aber es sind ja nicht Umschaltmomente, wo sie sich go pressen, den Ball, und dann, sondern es sind alles eigentlich, wo sie sich formiert. Sie haben sich ja schon formiert bei all diesen Szenen.
Voll.
Ja, und eben, also auch der Sotti, oder das Goal dort, das 2-0, das ist ja, ja eben, das hat nichts zu tun, wie ihr gesagt habt, nichts mit dem Mann weniger. Das ist einfach, Verteidiger ausgespielt eigentlich, oder einfach ein bisschen aus der, wie soll ich sagen, sind nicht mehr formiert dort gestanden und nachher der Weitschuss, eben das lange Eck, ja, ist schön, und aber eben wieder Aussenverteidiger und ja, es ist ja dann nicht lang gegangen, bis 3-0 kommt. Wieder Stefanovic, wieder er mit der Vorlage.
Und ich glaube, wieder über die rechte Seite. Der
wieder über die rechte Seite.
Was ich wollte sagen, wo dann in der Halbzeit rausgenommen worden ist, wo Rabenschwarzer Tag eingezogen hat. Aber das haben sie einfach irgendwann gecheckt, okay, dort ist das Tor offen.
Gut, aber eben beim 3-0 muss man auch sagen, Ziggy bei dem Spitzenwinkel.
Ja,
ich meine, die linke Verteidigerposition von St. Gallen, du spielst gegen Servet, du weißt, dass Stefanovic auf dem rechten Flügel ist und dass der zu gut ist für die Liga. Da musst du dich einfach auch einstellen, finde ich.
Ja, völlig. Ja.
Das hätte jetzt können Adi sagen, ich weiss aber.
Nein, das sage ich jetzt erst beim 4-0, weißt du, wo er den dritten Assist gegeben hat innerhalb von 14 Minuten. Auch dort, oder? Schön. Flache Flanke rein. Ja. Der Zweikampf dort ist noch angeschaut worden vom Rui und dem Stilhart. Der Ziggy hat dort noch Geld bekommen, weil er irgendetwas gesehen hat. Ich Ich habe es noch einmal gesehen, ich habe keine Ahnung gehabt, was er dir gesehen hat. Ich hoffe, so etwas wird nicht zurückgepfiffen. Mhm. Aber ja. Und der hat, was mich überrascht hat, für mich ist ja dann 4-0 nach 26 Minuten. Ich weiss nicht, wie es bei Luzern gestanden ist, aber wir haben auch relativ schnell ist Luzern hinten gewesen, oder? Auch in Servette. Aber der hat St. Gallen eine Chance gehabt, irgendwie in der 34. Minute, mit einem Chip hinter der Abwehr, wo ich so dachte, okay, Johan steht allein und dann vertändelt er den Ball. Dann habe ich schon gedacht, okay, das ist es gewesen.
Und ja, zwei Minuten. Das wäre ja der Gimeno nebendran gestanden, oder?
Ja, also, ja, genau.
Dort hat er jetzt gefällt.
Dort hat er gefällt. Gut, wenn man den Ball richtig annimmt als Johan, hätte man dort auch können, den Anschluss machen können. Aber er ist ja nachher reich beschenkt worden von der Servetti.
Er hat sich immer gefreut.
Ja. Ja, ist auch schön. Also, der Rui hat den Kopfball
zurück. Genau. Also, das
eben. Bei uns haben wir in der 5. oder 4. Liga einen beim Stand von 4 oder 5 noch ein Goal geschossen hat und sich gefreut hat, hat man ein bisschen komisch angeschaut.
Ja, er hat sich sehr gefreut. Aber eben, also ich glaube, dort, also man hat auch gesehen, dass Frick sich dort sehr aufgeregt hat über den Rui. Und das zu Recht. Ich meine, klar, du führst 4-1, also in der, ja, nachher 4-1, aber gleich, hey. Und nachher ist Pause gekommen und nach der Pause hat der Besio eine grosse Chance und hat er den reingetan. Dann wäre es 4-2, neue Halbzeit und St. Gallen, obwohl einer weniger kam, plötzlich in einen Lauf rein und dann könnte es nochmal anders aussehen. Aber er hat ihn halt bekanntlich dann eben nicht reingetan, wo er von links sich schön durchgetankt hat.
Mich hat das Spiel nicht gekippt. Mich hat es eigentlich nur erstaunt, oder? Vor der Halbzeit hat mich gedacht, St. Gallen ist einfach wirklich besser ins Spiel gekommen. Mhm. Und nach der Halbzeit weitergegangen, in der Halbzeit noch dreifacher Wechsel von St. Gallen. Eben mit zwei neuen Stürmern, also eben, man hat wieder einen Stürmer getauscht. Ja, also das habe ich mutig gefunden, aber eben, logisch, was willst du beim Stand von 4-1, musst du nicht noch go mauern, da musst du alles geben.
Und apropos mutig, sie haben dann nachher auch immer mehr aufgerückt, das heisst, es hat noch mal grössere Lücken hintergegeben als vorher. Dann kann der Schalk sich dort dann auch durchbrechen und trifft dann zum Glück von St. Gallen nur den Pfosten. Dann wäre es dort schon 4-1 gestanden.
Es hat noch vorher noch eine Chance gegeben vom Kie, was wahrscheinlich auch traurig ist, wenn so hoch gewinnst und nicht ein Stürmer-Goal so dabei ist. Kie im Offside, wo ich auch nicht verstanden habe, Klischee, ein mega geiler langer Ball für Stefanovic. Und Kie ist einfach zu ungeduldig, säckelt einfach zu weit führen und Stefanovic spielt ihm dann halt trotzdem über. Das war ein bisschen schade eigentlich, aber ja.
Ja, es hätte definitiv noch deutlich höher rauskommen können, das Resultat.
Ja.
Genau, also die zweite Halbzeit ist ja dann eigentlich 1-0 für Servette ausgegangen. Durch den Rui, der dann noch einmal einköpfeln konnte. Nach einem Eckball von Servette, wo beim Kopfball-Luftkampf, ein langes Wort, der Ball dann vor ihm landet und einer eben kann einköpfen dort.
Ja, dann geht es weiter, glaube ich, oder? So mit.
Können wir machen?
Wir haben ja noch zwei Unentschieden vor uns.
Aber kein 0-0, immerhin.
Kein 0-0, richtig. Und ich würde sagen, wir fangen doch mit der Sonnenstube von der Schweiz an, nämlich mit dem FC Lugano.
Gino.
Neuer Trainer, neues Glück. Kein Mensch versteht, wieso die neuen Trainer haben, glaubt.
Doch, wir haben doch das auch schon vor der Saison gesagt. Da wird relativ also
der erste, der so gespickt wird, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, hat nicht denkt, in dieser Situation?
Nein, in dieser Situation macht es wenig.
Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass sie den Pietro Lombardi nehmen. Mich ausgesehen.
Aber er war ein Wahnsinnstyp. Mattia Grocci Torti heisst er, oder? So eine geile Ausstrahlung, aber irgendwie, ich weiss auch nicht, irgendwie in ihrer eigenen Welt. Irgendwie
das ist einfach mega spannend, weil ich habe eine Anekdote zu dem. Und ich früher habe ich so der FC-Mann war, auf Abstiegsrunde hätte Monsieur Grocci Torti noch bei Malcantone Agno gespielt. Und ich kann mich an das erinnern, der war ein paar Mal auf der Almend und hat so einen violetten Streifen in den Haaren gehabt. Und er war auf dem Aussenflügel und hat immer vor der Luzerner Kurve immer den Max gemacht. Und ich weiss, wir haben auch die ganze Zeit angeschrauen und wir haben den verflucht. Und das ist mir so geblieben, der Name. Und das war so ein Spielertyp gewesen. Und genau so ist er ja gestern auch auf dem Platz. Oh. Also pfeifend, so, mal schauen. Aber er ist, glaube ich, ein spezieller Typ. Ja.
Ein spannender Mensch. Sagen wir es positiv. Ein spannender Mensch.
Gut, er ist ja Interimstrainer. Ich bin gespannt, wer sie dann vorweisen wird. Das hat ja komische Gerüchte gegeben.
Ein Junge hat es geheißen.
Wie? Sorry.
Ein Junge hat es geheißen.
Ja, ich habe Alex Frey mal irgendwie gehört, wo ich so dachte, der wird ganz bestimmt nicht. Aber ja, du eben, sage ich jetzt, und wird er wahrscheinlich eines Besseren belehrt.
Kommen wir zum Spiel.
Genau, also gut.
Und ich habe lustig gefunden, das ist so ein bisschen back to the roots gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Wieder ein bisschen eher Jakobacci-Fußball, denn wie hat er geheißen? Braga. Der hat ein bisschen offensiver gespielt. Sie hat den Gegner eingelaut, sie haben nicht können spielen. Basel hat die PS nicht auf den Platz gebracht und Lugano hat es geschickt gemacht.
Ja, ich finde, man muss vielleicht am Anfang noch erwähnen, dass der Ausfall von Botani, weil der tut Lugano weh. Ich hoffe, es geht nicht lang, aber der trifft im Moment so ungefähr jedes zweite Spiel. Der Durchschussquote, Trefferquote von etwa 40%. Und das hat man nachher auch gesehen. Also ich glaube, da kann man wie auch noch ein bisschen zu gut halten, dass wenn du halt einfach weißt, dass dein bester Stürmer ausfällt, dass das nicht unbedingt beflügelt, um jetzt extrem nach vorne zu spielen. Mhm. Und gleich
haben sie aber... Am Anfang ist er ja drauf auf dem Platz.
Ja, 12 Minuten. Ja. Ja. Also, man muss einem vielleicht sagen, oder? Der Goalie von Lugano, Noah Baumann, ist ja auch ausgefallen, wo Siegwe hat gespielt. Würde ich sagen, normalerweise eigentlich einen guten Ersatz.
Ja, der hat ein paar Mal gespielt, ja.
Also ja. Beim 1-0 hat er aber dann nicht so super ausgesehen, muss man wirklich sagen.
Ich habe schon lange keinen Goalie mehr gesehen, der ein Käppli anhat auf dem Platz. Ein Cap. Schon ewig lang nicht mehr gesehen. Aber
hat er schon lange keine Sonne mehr geschonen, muss man sagen, im Jahr 2021.
Vielleicht ist das Cap auch schon, dass er den Ball nicht gesehen hat.
Das ist gut möglich, aber der Ball war am Boden, wo er dann nicht
trifft. Ja, wenn er es runterrutscht, siehst du doch nicht mehr.
Ich sehe, du bist ein guter Anwalt von Musikeri. Hast du da irgendwelche Beteiligungen bei ihm? Oder?
Ja, gell, und ich meine, aber es ist natürlich genau das. Er rutscht dort irgendwo durch im ganzen Getümmel. Er sieht ihn nicht. Eben, es gar nicht als Entschuldigung oder so. Und wer steht dort?
Ja. Natürlich, der Gabriel.
Ich weiss nicht, wie er das macht, aber er zieht das irgendwie an und eben nicht nur die Schweren, sondern er macht eben auch die, steht gerade am richtigen Ort.
Wenn man vorher von der Absenzen von Lugano geredet haben, der FCB hat doch auch ein paar gehabt, die nicht gespielt haben. Zum Beispiel eben Nesposito hat nicht gespielt. Aber spannend, wenn du einfach so in den Transfer, am letzten Tag von der Transferfenster noch schnell 4 oder 5 Transfers machen. Schon recht gute Mannschaft auf dem Platz gestanden, trotzdem, dass es ein paar gefällt hat.
Beeindruckend, ja.
Ja, mich hat's einfach, also was mich ein bisschen gestört hat am Schluss, also eben die 4 Transfers sind okay, kann man machen, hätte jetzt nicht erwartet, dass noch so viel kommen. Der Ndoye hat ja als einziger also in der Startelf gespielt gehabt. Was ich da irgendwie nicht so verstanden habe, dass man eben gewisse Wechsel so früh vornimmt, ohne dass die ja jetzt schon ein Spiel gemacht haben und nicht ein bisschen hinführt, oder? Weil mich hat schon gedacht, der Ndoye hat zwar einzelne Chancen wirklich sehr gut gemacht, aber ist jetzt noch nicht so gut eingebunden gewesen, das Spiel. Ja, also, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass man dort so ein bisschen das Risiko eingeht, weil sie sind ja eigentlich vor der Pause, also vor der Nazi-Pause sehr, sehr überzeugend gewesen.
Gut, die Position dort, die er gespielt hat, hat ja auch normalerweise Chegrova und der ist ja verletzt.
Ja, Liam Miller hat er sonst gespielt dort, aber ja.
Und der hat auch nicht überzeugt. Von dem her ist es schon.
Ja,
ja nein, sie haben auf das reagiert. Sie haben auf den Positionen, wo sie das Gefühl hatten, dass sie neue Spieler brauchen, haben sie ihn zugeschlagen und sie haben den Cabral behalten. Ich glaube, von mir aus gesehen der grösste Transfer
finden. Ja, voll. Mega weit.
Ja. Ich glaube, er hat doppelt so viel Goal geschossen jetzt wie der Zweitplatzierte in der Torschützerliste.
Ich glaube.
Mich richtig mal erinnern.
Du wirst das angeschaut haben.
Ich meine, wir diskutieren das da nicht. Können wir
verlieren. Auf jeden Fall viel. Ja.
Ich habe gleich noch, du hast vorher gesagt, von Lugano, der vor allem hinten reingestanden ist und so weiter. Ich habe den einen Riesenlupfer vom Sabotini noch aufgeschrieben, ja, der genial war. Ja, auf Aboubakar, wo dem 1-1 vom Lindner gestoppt wird. Aber das ist eben so musst du es machen. Also, aber das ist ja Lugano letzte Saison auch schon gewesen. Also, darum haben sie ja dann eben gleich Erfolg gehabt, weil es sind halt eben die einzelnen Aktionen perfekt ausgespielt haben und das mal hat es dann halt gefehlt am Aboubakar, den er nicht gemacht hat, aber das ist so einfach und so schnell kannst du es machen und dann steht er alleine vor dem Goalie und ja.
Ja und im Nachhinein ist es nur einfach zu sagen, ich hätte jetzt so gesagt, wenn er direkt würde versuchen und nur ein bisschen abfälscht, wäre er wahrscheinlich gefährlich gewesen, aber eben du weißt ja nicht, wie der Goalie, der Lindner hat gut reagiert, der Verteidiger ist auch gerade richtig gelaufen, dann hat er eigentlich wie wenig Chancen gehabt, das zu machen.
Hat es ja dann später besser gemacht.
Oh ja, und was für ein schönes Goal, muss ich sagen, aus einem Befreiungsschlag raus kommt er ja am Ball oder an Mittellinie, spielt ihn raus auf einen Sabatini. Da kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, wieso beim Stand von 1-0-Führung Basel so dermassen
krass
sich auskontern auswärts.
Sie sind extrem aufgerückt. Man hätte es gar nicht müssen. Also klar, es zeigt das Selbstverständnis von Basel, dass es 1-0 in Lugano ihnen nicht genügt. Aber das war doch recht überraschend gewesen, ja.
Ja, und dann wieder Sabatini, oder? Geiler Flügellauf und nachher die Flanke hat so gut gepasst. Und was halt schlimm ist, allein vor dem Goal, ja gut, eben, Sorgic hat ihn auch nicht gemacht, allein vor dem Goal, er hat es besser gemacht. Aber eben dort Frey, Belmont, auch dort ist eine ähnliche Diskussion wie im Spiel gegen von Luzern gewesen, oder? Hat sich der Belmont rausziehen auf einen Lavaschi raus. Mhm. Wo eigentlich der weniger gefährlicher, weniger gefährlicher Position war. Und der Frey war halt einfach zu langsam gewesen. Also, kann man ihm auch nicht den Vorwurf machen, dass er gegen Aboubakar langsamer ist. Aber, ja, dort hat der Belmo sicher
nicht. Das war allgemein nicht das Spiel von Fabian Frey.
Nein.
Also, der hat gegen Italien, glaube ich, alles rausgeholt und jetzt mag er einfach auch nicht.
Ja, das finde ich eine gute Erklärung.
Den ist okay.
Ja, den ist gut.
Nein, ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht ganz gestummt. Aber.
Lugano hat ja nachher nochmal einen grossen Konter gehabt. Beim Lovric.
Und dem Lungoi, ja.
Genau. Also, ja, er hat auf den Lungoi abgegeben und der verschießt ihn dann aber. Aber eben, also, das heisst, es könnte schlussendlich sogar ein Sieg für Lugano rausschauen. Mhm. Und entsprechend unzufrieden ist man dann in Basel auch gewesen. Und jetzt wieder die Frage an dich, die Anfangsfrage. Wie ist die Stimmung in Basel so fußballtechnisch, lieber Fabio?
Wenn jetzt da nicht etwas mega Grosses kommt oder eine mega Erklärung,
sind wir enttäuscht. Ich glaube, nach dieser ganzen Transfergeschichte und nach dem Transferfensterende ist man da wirklich mega in eine Euphorie gehabt. Und eben, dass der Cabral bleibt, das ist überall einfach auch diskutiert worden und vor allem gelobt worden, die Vereinsführung für das, dass man das kann. Und ich gehe davon aus, das hätte man mit dem Geld, das man ja jetzt garantiert hat von der EU, von der Conference League, hätte man das können stemmen. Und es sind ja alles Leittransfers, also die meisten. Und ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aber die Stimmung in Basel ist sensationell. Seit gestern habe ich zwar mit Kremmen geredet, ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich einfach ein Betriebsunfall gewesen gestern.
Ja, aber es ist jetzt, also cool, das letzte Mal war IB gewesen, aber es ist jetzt das zweite Spiel, das man nicht gewonnen hat.
Ja, man wird Meister. Ist das Fazit
im Basel. Selbstverständlich.
Man muss Meister werden.
Ja.
Ist gut. Ja, also wirklich ist es.
Hilf mir im Tipp.
Du hast Basel, ja. Das ist dein Tipp.
Gut, dann kommen wir zu zwei Mannschaften, die, wenn ich mich jetzt zu fest aus dem Fenster lehne, nicht Meister werden diese Saison. Dafür in einem ausverkauften Stadion gespielt haben gestern. Da habe ich gefragt, wie das hätte passieren können, weil Lausanne sonst nicht so einen wahnsinnigen Zuschaueraufmarsch hat, aber das Stadion war voll. Lausanne gegen Sion. Wissen ihr mehr, wieso das Stadion voll war?
Das ist halt einfach so wegen dem Derby-Stimmung oder eben.
Das Derby ist sehr wert gewesen.
Ja, schon Derby, aber sie haben davon geredet, dass das so ein bisschen ihres. Ja, also ich weiss es auch nicht, ich habe es nicht mitbekommen, vielleicht hat es eine Freikarte gegeben, irgendwie. Also 5000 oder so.
Oder? Ich weiss es nicht. Es hat auf jeden Fall spannend ausgesehen, in der Fußballmatch mit einem Stadion, das voll ist. Mhm. Ja. Und der Match selber. Schon spannend zu sein. Also, Ballbesitzstatistik ist Lausanne deutlich, ich glaube 60 zu 40.
Genau.
Sio hat aber am Anfang besser gestartet und hat die besseren Chancen gehabt.
Ja, dritte Minute Stojkovic, live aufs Goal.
Schon wieder einer, der live aufs Goal läuft und nicht macht, oder?
Mhm.
Und der Goalie hat sensationell.
Also, ja, bleibt einfach gut lang stehen. Also, das macht allgemein die ja mega gut. Ja, Stojkovic ist. Fehlt ihm noch ein bisschen die Abgerührtheit, die er in der Challenge League hatte. Aber ja, hat wenn schon Chancen, oder?
Ja, spielt regelmäßig im FC Sion. Ist gut für unsere U21, wenn so ein Stürmer nachher kommt. Stürmer braucht man.
Ja.
Gerade wenn sie den treffen.
Ich habe mir dann aufgeschrieben, der Suzuki hat sich dann wieder Geld geholt und dann habe ich gesehen, in der Einblendung, er ist gesperrt im nächsten Spiel. Da habe ich so gedacht, echt jetzt? Nach 6 Runden hast du 5 gelbe Karten. Also
ganz ehrlich, ich habe im Spiel gegen Luzern, wo Lausanne gespielt hat, hat er 2-mal gelb müssen sehen.
Ich hatte dich auch noch im Ohr gehabt, als ich das gesehen habe. Und ich so, gerade müssen an dich denken. Ja.
Ich weiss nicht, das ist einfach, also ich finde ihn eigentlich ein spannender Spieler, weil er ist schnell und er ist immer für den Sprint gut, aber ja, seine Aggressivität in Ehren irgendwie, komm ein bisschen abwerfen.
Ja, ist er recht ungestümt, denke ich, manchmal. Also einfach, dass er so ein bisschen zu wirbelig auch ist für sich selber noch.
Genau.
Ja.
Ja, und dann eben, eigentlich entgegen dem Spielverlauf wieder. Mhm. Spiel wo der viel zu viel Platz gehabt, der Mahu, und er mit dem Kopf macht, nach einer mega schönen Flanke.
Ah, das war mega schön. Also allgemein, also die Flanke war mega schön vom Schafik und eben der Mahu. Hat er schon das zweite Mal Kopfball? Wir haben ja schon irgendwie einmal, ich weiss auch nicht, ein, zwei Runden her, einmal schon über ihn geredet. Finde ich spannend. Das ist jetzt nicht Kopfball-Ungeheuer eigentlich.
Nein, ist, soweit ich weiss, ja aus der Challenge League gekommen und ist ja dort bei Lausanne Uffsi gewesen und hat dort schon regelmässig Goal geschossen. Das ist jetzt im Vergleich zum Stojkovic, wenn wir schon bei dem sind, einer, der aus der Challenge League kommt und in der Super League auch regelmässig bucht.
Also Mahu ist eine Nizza-Leihgabe, oder hast du den anderen gemeint?
Ist der andere in dem Fall?
Schaffe ich.
Sie haben einen, definitiv von Dings geholt.
Ja, das haben sie, ja. Aber das ist,
wie heisst er? Aber das hat auch schon gut.
Der Zeki Amadouni ist
genau,
das.
Genau, der Zeki Amadouni.
Ja, ja. Aber der, ja.
Ja, sorry, bei den Spielern, die dort haben.
Ja, man kann nicht alle kennen, das ist schon so, ja.
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 Und sie, also von mir aus gesehen wieder, PS, ja, Spiel, Taktik, Aufstellung, spannend, nicht wirklich. Also, und haben unheuer Glück gehabt, dass es dann nicht plötzlich 2-0 steht.
Ja, also nach der Halbzeit meinst du, oder? Dort hat ja noch der Puertas, glaube ich, noch die Pfosten geschossen.
Puertas war sehr auffällig.
Ich habe allgemein noch notiert, vor allem mit der ersten vor allem für die erste Halbzeit, ich kann es nicht einmal mehr sagen, ob die zweite Halbzeit so weitergegangen ist, aber relativ viele Foulpässe sind gewesen. Das ist auch nicht so schön gewesen, zum Zuschauen,
muss man ehrlich sagen. Alle nervös wegen der vollen Kulisse.
Genau.
Ja, und dann ist das passiert, was immer passiert in der letzten Zeit, wenn der FC Sion spielt. Sie schießen einfach spät noch das Goal.
Also einer schießt spät das Goal, oder?
Einer schießt spät das Goal. Aber genau, ich habe ein bisschen das Gefühl von mir, wenn ich die Szenen angeschaut habe, es ist eigentlich der umgedrehte, es gibt eine Situation vom 1-0 von Lausanne.
Ja, anders. Relativ ähnlich.
Der Wesley ist auf der rechten Seite, hat Platz und flankt und der Varro steht richtig. Es war nicht ganz so schön wie das Goal vom...
Nein, und hat sich ein weniger müssen einsetzen, weil er hat eigentlich einfach zu viel Platz gehabt und
Faul, Entschuldigung.
Suzuki?
Ja, ist ganz klar. Nein, aber das müssen wir nicht diskutieren.
Nein!
Faul. Das ist definitiv einfach ein Faul. Keine Chance auf den Ball und es schneidet den Weg ab. Suzuki spielt den Ball, läuft und wird umgehauen. Das ist ein Faul.
Okay, ich habe mir da notiert, dass er einfach den Ball verhändelt und darum selber schuld ist. Aber muss in dem Fall auch noch einen anschauen. Oder sagt uns, was ihr denkt. Ich weiß es wirklich gerade nicht.
Von mir aus gesehen ganz klar ein Foul. Aber eben, es gibt Schiris, lässt das laufen. Ich hätte jetzt Foul-Pfiff.
Okay.
Aber eben, man muss es dann auch gut machen. Und es ist ja noch recht viel Zeit zum Spielen gewesen. Also, was hat er das Ding noch kehren können? Es ist ja nicht so gewesen, dass es in der 90. plus 6 oder so war.
73. genau, ja.
Genau.
Ja.
War noch genug Zeit gewesen, für ein Goal zu schiessen.
Ja.
Aber ja, hoffen wir, dass das in Lausanne so ein bisschen eine Aufbruchstimmung gibt und dass da wieder auch in Zukunft vermehrt das Stadion wieder gut gefüllt ist.
Ja, sie haben ja jetzt das nächste Spiel gegen IB daheim, das könnte ja wieder voll sein. Und
ja, so viel zum Spieltag Nummer 6.
6, genau.
Sind wir gespannt aufs Nummer 7.
Ich würde jetzt Tabellen durchgehen, aber der Adi hat gesagt, wir dürfen nicht vor dem Winter
Tabellen. Es gibt gar keine Tabelle, hat Adi gesagt.
Ich habe noch keine Tabelle gesehen, ehrlich gesagt.
So lange bis Luzern erst ist, oder wie lange ist es?
Ja gut, jetzt könnte man sie wieder umdrehen, das ist gut. Witz habe ich auch schon vor Jahren gebracht, aber das ist manchmal gar nicht mehr so lustig.
Aber ich glaube, man darf doch verstehen, dass man sich in Zürich und Basel im Moment sehr freut und auch in Genf.
Oh. Und der Adi darf übernehmen.
Ja, wir kommen wieder mal zur Rubrik, zu den Top 3. Das Mal geht es darum, wenn man ein Goal geschossen hat, was dann passiert. Das sind Goaljubel. Und ich habe als Aufgabe gestellt, dass man die bleibendsten Torjubel von sich selber, also nicht von sich selber, ich weiss nicht, so viel Goaljubel habe ich nicht gemacht, das ist eine schöne. Aber welche Goaljubel sind euch geblieben? Aus den verschiedensten Gründen. Entweder weil sie sehr kreativ waren, weil sie sehr emotional waren, oder weil sie einfach, euch einfach irgendwie geblieben sind und ihr könnt es vielleicht auch gar nicht erklären, wieso.
Der Fabio hat sich vorbereitet, indem er mehr Fortnite gespielt hat. Oder?
Richtig. Und das ist natürlich auch mein Platz 1, 2 und 3.
Gut. Schön, dann können wir einfach mit dem Oli anfangen.
Mit dem 3. Genau. Oh, jetzt mache ich da die. Ich weiss nicht, welchen, dass ich soll nehmen. Aber ich glaube, mal, ich nehme einen. Du hast gesagt, bleibend. Und bleibend ist ja häufig Sache, die man in der Jugend, in der Kindheit sieht. Soll, wie gesagt, auch die ganze Fortnite-Geschichte für heutige Kinder erklären. Ich habe ganz klassisch und simpel, aber heute nicht mehr möglich, das Feiern am Gitter. Das Aufsteigen am Gitter. Hinten dran die tosende Meute und der Spieler, wo am Gitter hängt und irgendwie die eine Arm in die Luft streckt und so weiter und das mit Bier und weiss ich was allem eingedeckt wird. Ist mir einfach 100-mal, 1000-mal gefühlt geblieben. Ist heute nicht mehr möglich, wenn man die Absperrgitter nicht mehr hat zwischen...
Wegen Paolo Diogo.
Genau. Und wegen Paolo Diogo. Wir haben das da auch schon mal gebracht, aber ich bringe es gleich nochmal schnell. 2004 ist das gewesen. Er hat während der Jubelszene seinen Mittelfinger, ist das, glaube ich, gewesen. Nein, Ringfinger natürlich. Ja, logisch. Ja. Der Ringfinger verloren. In Schaffhausen ist das gewesen. Er ist hängen geblieben mit seinem Ringfinger am Gitter. Als er wieder runter ist, hat das zuerst nicht einmal gemerkt, sondern hat weiter, nach ein paar Minuten, sagt im Adrenalin hat er nur ein kleines Stechen gespürt und hat dann irgendwann drauf geschaut und gesehen, dass ein Finger fehlt. Und man hat dann den Finger gesucht und der Physio hat ihn dann wieder gefunden. Man hat es dann probiert anzunehmen, ist dann nicht mehr gegangen. Das ist natürlich folgenschwer. Und das kommt einem natürlich in Sinn, wenn man jetzt an Feiern am Gitter denkt. Bei ihm noch ganz bitter, das habe ich nicht mehr gewusst. Er war nicht einmal Torschütz gewesen. Er hat nur den Assist gegeben. Und er hat irgendwie eigentlich zum Torschütz überspringen.
Er ist ja die falsche Richtung noch gerannt, glaube ich, oder?
Also er hat eigentlich zum Torschütz überspringen und hat dann aber gefunden, ich drehe jetzt ab und mache quasi meine Ego-Party dort am Gitter oben bei den Fans, bei den Auswärtsfans. Und hat er bescheiden nicht gemacht. Aber abgesehen von Paolo Diogo, immer sehr, sehr geil gewesen.
So, ich wollte sagen, in dem Fall, deine Top 3, ein verlorener Finger beim Jubel, finde ich auch gut.
Ja, gibt ja Grund, dass es nur das 3 ist.
Fabio, was für Gliedmassen verlieren für dich?
Keine, aber seitdem, das ist ein lustiger Input, seitdem ist Schmuck, darf man keinen Schmuck mehr
haben. Richtig.
Stimmt. Zum Glück hat der Petar Alexandro vorher gespielt.
Genau.
Ein Stirnband ist, glaube ich, kein Schmuck.
Nein, aber er hat doch ein Goal gehabt.
Ja, das schon.
Ja, ich habe es ein bisschen anders ausgelegt als der Oli. Bei mir sind es bleibende Jubel von Spielern, die ich in Erinnerung habe. Nicht allgemein, wo das man gefeiert hat, sondern Spieler, die gefeiert haben. Und bei mir von Platz 3 ist WM 94, Viertelfinale Holland-Brasilien.
Oh Mann, das habe ich auf dem 1 gehabt. Wie kannst du das auf das 3 bringen?
Bebeto, seine Baby-Jubel.
Das war auch mein 1 gewesen, einfach so mal vorher.
Das ist schon respektlos, wenn es nur aufs 3 bringt.
Jetzt beenden wir diese Episode. Das ist wirklich blöd.
Ziel erreicht. Nein, bei mir auf dem Platz 3 halt, es ist recht weit, recht lang her und der Jubel ist halt, es ist nur ein Viertelfinal gewesen an der WM. Der Babyjubel aber sensationell und wird heute noch gebracht, wird heute noch gemacht. Wenn man ein Kind überkommt, es gibt x Varianten, habe ich gesehen, wie man es feiern kann, aber er ist so ein bisschen der, der es gebracht hat. Und
2 Tage vorher ist, glaube ich, auf die Welt gekommen, der Sohn. Ja. Und ich habe es lustig gefunden, weil ich sie auch drin hatte, eben, es ist ja der Romario, Bebeto und der Masinho.
Genau.
Und ich hatte das irgendwie schon mal gewusst, aber jetzt erst wieder gesehen, der Masinho ist ja der Vater von Thiago und dem Rafinha Alcantara, habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Zuerst habe ich gedacht, wer ist der Masinho? Name sagt mir etwas, aber habe nicht
gesagt. Wenn du die brasilianische Nationalmannschaft gespielt hast, dann bist du eigentlich per se schon jemand.
Ja, das. Ja, für mich reicht das noch nicht.
Du hast ja gesagt, es ist nur 4.
Nein, stimmt. Man hat den Romario im Kopf, mit dem Bebeto im Kopf, mit dem Taffarel und vielleicht mit dem Cafu. Und,
Ja, jetzt hast du schon gesagt, vom Diogo. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn es vom Diogo gewesen wäre. Dann hätten wir jetzt mega den Kreis wieder gehabt.
Aber
den
Kreis geschlossen.
Ja, wie auch immer. Also, danke für den, Fabio.
Mhm, danke für mich.
Ich sammle mich und du, Adi, kannst du weitermachen mit deinem 3.
Ja, jetzt ist es natürlich schwierig für mich, oder? Weil nicht. Nein, gut, ja. Ich nehme Einer, den ich eigentlich nicht so live im Fernsehen gesehen habe, sondern auch erst, also nicht auch, sondern erst später gesehen habe. Weil die anderen sind alle Serien, die mir wirklich so geblieben sind aus dem Grund. Aber ich hatte den Jubel von Eric Cantona gegen Sunderland, wo er sich so wie als König feiern, wo er einfach die Arme ausbreitet und sich dreht. Und ich hatte ein Interview noch geschaut. Er hat dann erzählt, und das macht ihn irgendwie nicht, also mir ist er sehr sympathisch, aber macht ihn dort nicht gerade so sympathisch. Er hat so gesagt, es sei ein junger Franzose, auch Franzose im Goal gewesen. Und er hat ihm einfach zeigen, also er ist auch ein bisschen überlegen und es ist eigentlich wirklich so ein bisschen zum Rausgehen, zum ihn noch ein bisschen nervöser machen. Und die inoffizielle Variante, die sympathischer ist, war, er hat einfach die Stimmung im Stadion wollen aufsaugen. Und,
ist das der, wo er den Kragen aufgezogen hat?
Den Kragen hat er eigentlich immer da oben gehabt.
Aber wenn er einen Goal geschossen hat, extra noch den Kragen noch irgendwie, kann es irgendwie im Kopf, dass er das auch...
Hat er auch schon gemacht? Nein, es ist wirklich dort, hat er echt, die Arme ausbreitet und hat sich einfach einmal gedreht, ganz langsam, und hat eigentlich wirklich ein bisschen ins Publikum geschaut. Und ja, das ist mein 3. Ja, gut, dann kommen wir zum 2 vom Oli.
Ja, ich muss jetzt natürlich auch wieder improvisieren da. Ja, ein bleibender, nicht ein sympathischen, aber ein bleibender Torjubel habe ich Andi Möller 1996, wo er eine entscheidende Elfmeter gegen England schießt und dort England raushaut aus dem Turnier. Und er steht dort, ich kann nicht einmal sagen, ob vor die englischen oder vor die deutschen Fans, aber das Stadion ist eigentlich sehr, sehr englisch besetzt gewesen, logischerweise Wembley. Steht in einer Brust raus, Arm hinten und schaut in so einer Arroganz irgendwo neben sich am Boden, als...
Hätte ich etwas vor der Ente gehabt, oder?
Ja, schon, aber also auch da natürlich irgendwo, es hat zu dieser Affische gepasst und es ist sehr viel rundherum geschrieben und geredet worden, gerade von der englischen Presse natürlich vorher definitiv vieles, wo absolut nicht geht und absolut unter aller Sau ist. Und wahrscheinlich dann so ein bisschen seine Antwort, okay, schaut, das haben wir jetzt davon. Und von dem her, so kann man es dann wieder ein bisschen mehr verstehen. Aber das ist etwas, wo so der Elfmeter-Jubel, der bleibt einem auch, wenn man einmal gesehen hat. Andi Möller, 1996.
Das ist ein passend Übergang, weil auf meinem Platz 2 ist auch eine Person, die ein bisschen ähnlich gefeiert hat, wo sie das Goal geschossen hat. Und zwar ist das also der Euro 2012 im Halbfinale gegen Deutschland, ein Italiener.
Ah, ja klar.
Mario Balotelli. Und seinen nackten Oberkörper und seine angespannten Muskeln. Das ist mir gerade als erstes Info. Mhm. Einfach pure Energie in dem, keine Ahnung, was er dort hat wollen zeigen. Sehr wahrscheinlich, ich bin der Größte, ich bin der Geilste. Geht ein bisschen das Gleiche rein wie der Andi Möller. Ah ja, hat viel müssen einstecken und steckt immer noch sehr viel ein.
Aber ja, gut, auch selbstverschuldet, oder? Darf man wahrscheinlich.
Natürlich. Aber er passt einfach zu ihm. Und das ist das für mich der Tori, um zu sagen, hey. Und er hat die EMD hat er einfach gerockt. Mhm.
Stimmt.
Ja, das war sein Spiel gewesen. Definitiv.
Mhm. Es ist lustig, dass wir auf dem Platz 2 alle so etwas haben. Also, sag jetzt nicht, dass die zwei von euch auch unsympathisch sind gegenüber von den anderen, von den Fans, aber ich habe jetzt da auch einen, der so ein bisschen eher in die Richtung geht und eher so ein bisschen den negativen Support eigentlich gemacht hat. Bei mir ist Emmanuel Adebayor, hat bei Manchester City gespielt gegen Arsenal. Muss vielleicht wissen, im Jahr 2009 hat er von Arsenal zu City gewechselt. City hat dort ein bisschen angefangen, richtig Geld reinbuttern, hat ganze 120 Millionen ausgegeben für Gareth Barry, Carlos Tevez, Lionel Lescott, Roque Santa Cruz und eben der Emmanuel Adebayor.
Ist Roque,
genau. Und das sind 120 Millionen in der heutigen Zeit, verschreckt da ja nicht einmal mehr jemand. Und das sind 6 oder 5 gute Spieler gewesen. Und eben, er ist gerade in dem Jahr transferiert worden von Arsenal zu City und ist durch das eigentlich auch das ganze Spiel lang extrem provoziert worden, auspfiffen worden von den ehemaligen Fans. Und es ist dann natürlich so gewesen in dem Spiel, wie es hätte müssen kommen. In den 10 Minuten vor Schluss schießt er per Kopf das 3-1 Führung. Unglücklicherweise hat er sich bei den Arsenal-Fans dafür bedanken, dass er das ganze Spiel ausgepfiffen worden ist. Unglücklicherweise sind die auf der ganz anderen Seite vom Spielfeld gewesen. Also er hat ganze 100 Meter müssen säckeln, dass er hätte können vor die Kurve nennen und hat sich dann dort auf die Knie gelegt und hat mit ausgestreckten Armen gejubelt. Was natürlich extrem zu Tumult geführt hat. Und ein armen Ordner hat dort auch noch gewisse Münzen und auch alles Mögliche abbekommen.
Sorry, hilf mir schnell. Habe ich jetzt gerade Bier genommen, wo du den Namen gesagt hast? Du
Emmanuel Adebayor.
Ah ja, okay, gut.
Der Reis aus Togo.
Seitdem gibt es in England keine Münzen mehr.
Genau. Jetzt muss man Kreditkarte rühren, genau. Er hat immerhin einen Buß von 25.000 Pfund bekommen, für das Verhalten. Ja. Genau.
Ja, jetzt bin ich gespannt auf welche Nummer 1.
Ich bin vor allem auf deine Nummer 1
gespannt. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt auch wieder einen aus dem Hut gezogen, beziehungsweise ist eigentlich klar, dass der da muss kommen für mich. Cristiano Ronaldo, sein Jubel, den er immer bringt. Mir jetzt nicht sonderlich sympathisch, aber ich arbeite im pädagogischen Bereich, um es jetzt mal ein bisschen weit zu fassen. und das ist das, was halt einfach gefühlt jeder dritte Schulbub auf dem Pausenplatz macht. Und das seit jetzt doch schon einigen Jahren. Das bleibt halt einfach, ich meine, ja, wenn du meine persönliche Meinung willst, weiss, ich finde es absolut ein pubertärer Move. Aber es zieht und es ist eine Marke, die er mit dem um sich herum macht. Und ja, also, dass er ein genialer Spieler ist, ob man ihn sympathisch findet oder nicht, ich glaube, das müssen wir neidlos anerkennen. Und der Jubel, das ist, wie gesagt, irgendwo so ein Signature-Move von ihm, wo ihn labelt und wo von dem her auch funktioniert. Ja, ich würde ihn nie machen und ich finde, wie gesagt, ich länge mir jedes Mal an Birre, wenn das ein, was ist er, 36, glaube ich, mittlerweile, Jahr alter Mann so etwas macht, aber gehört, finde ich, in die Rubrik hinein doch.
Also er springt vor allem zuerst irgendwie etwa 3 Meter hoch.
Das ist ja, genau. Das ist eindrücklich, muss man sagen. Und aber wir könnten es auch nicht, weil wir würden uns wahrscheinlich relativ viel kaputt machen in den Beinen. Wir
hätten es einfach nie probiert.
Wir hätten es auch nicht probiert, das ist wahr. Aber es ist lustig, vorher, bevor wir den Podcast aufnehmen, hat Fabio und ich über das diskutiert, ohne zu reden, was wir für Jubel haben. Wir haben
diskutiert, ohne zu reden.
Habe ich jetzt das gesagt? Ja, dann tut es mir leid.
Nein,
wir haben darüber diskutiert, ohne aufzunehmen, habe ich gemeint. Okay. Und ja, wir haben dann so gesagt, ja, so Signature-Move, wie du gesagt hast, finde ich eigentlich schon etwas recht Peinliches. Und das hat mega Einzug gehalten und das finde ich so doof, dass man das immer wieder durchbringen muss. Aber ich meine, er ist halt grösser als viele, viele andere. Das ist, und man hat es jetzt gesehen, dass es Wochenende, England hat nur von ihm geredet. Also, ja, etwas macht er richtig.
Ja, die perfekte Story.
Nicht nur wegen seinem Signature Move.
Nicht nur, nein.
Ja, wer ist dran mit seinem Eis? Fabio, ich habe es jetzt gar nicht gemacht.
Also eigentlich habe ich auf dem 3 ein Viertelfinal gehabt, im 2 ein Halbfinal, müsste jetzt eigentlich das Finale kommen, aber nein, kommt es mir nicht. Und
nee, es kommt etwas unter einem Viertelfinal.
Vor allem nachdem du
uns... Es ist sogar nur ein Gruppenspiel, aber der Move, der dahinter steckt, ist einfach sensationell geil gewesen und es ist noch nicht so lange her, EM 2020, Leon Goretzka. Entschuldigung,
er muss einfach da rein. Sehr schön, ja, der ist mir gar nicht in den Sinn gekommen.
Vor den ganzen Ungarn einfach das Herz auspackt und hey, schaut Jungs, so ist es. Und von mir aus gesehen einfach das Platz Nummer 1. Wenn du vor denen herstehst und sagst, wir stehen für Liebe, was ihr möchtet, ist mir egal.
Vor allem nach dem, was vorher in dem Stadion und in der Stadt schon alles passiert ist, an homophoben Geschichten. Ja,
und jetzt auch nachher wieder passiert ist in diesen Länderspielen, es ist einfach traurig.
Genau.
Gegen England haben wir es leider nicht viel genützt, aber der Move an sich sensationell, einfach geil.
Hat übrigens jetzt gerade bei Bayern wieder unterschrieben oder verlängert den Vertrag.
Okay. Hast du jetzt meine Stimmung müssen versauen?
Dass wir noch ein bisschen etwas Aktuelles drin haben. Da. Aber nein, völlig geil. Wirklich ganz, ganz gross. Ja, Adi, bleibt noch einer.
Ja, ich habe auch EM 96 Paul Gascoigne gegen Schottland. Als Kind habe ich das natürlich nicht verstanden, als 10-Jähriger. Er schießt ein Goal, liegt auf den Rücken, breitet die Hände aus und wird mit einer Wasserflasche einfach ins Gesicht gespritzt. Und da denkt man so, Okay, das ist lustig als Kind. Irgendwie denkt man so, haha, der wird angespritzt. Das war irgendwie das Lustige. Der Hintergrund war aber, dass er mal wieder vor der EM natürlich sich nicht hätte benehmen können und recht beschämend, so hat es auch der Sam Titel gehabt, Bilder von ihm auftaucht sind, wo er sehr, sehr betrunken ist. Und anscheinend hat es ein Ritual gegeben, irgendwie, das hat dort Hong Kong Dentist Chair geheissen, wo man irgendwie wirklich so mit Alkohol, sagst du mal, gefüttert oder so zugeführt wird. Und,
Hong Kong Dentist Chair.
Ich habe das auch jetzt erst beim Dings da gesehen, wo ich sehr recherchiert habe. Ich habe das vorher nicht gekannt. Das ist nichts, was ich aus der eigenen Jugend erzählen kann. Da bin ich ein bisschen ruhiger unterwegs gewesen als der Paul Gascoigne. Gott sei Dank. Ja, und er hat das eigentlich so gemacht mit dem Alan Shearer zusammen mit dem Steve McManaman. Ja, sie haben ihn dort einfach angespritzt und er ist dort gelegen, um eigentlich so ein bisschen sich darüber aufregen, dass, oder lustig machen, dass das so ein grosses Thema geworden ist. Ist so ein bisschen ähnlich, hat es mich gedacht, wie die Diskussion, die wir jetzt mit den Haaren hatten an der EM, dass man sich dann halt einfach darüber lustig macht. Und das Lustige ist, als ich das gesehen habe und dass die Verbindung mit den Haaren. Auch der Paul Gascoigne hat platinblonde Haare gehabt. Vielleicht ist das so ein Ding, wenn man platinblonde Haare hat, gibt es irgendwie einen Skandal um einen. Aber ich bin froh, dass Granit Xhaka nur komische Haare gehabt hat und nicht irgendwie noch ein Alkoholproblem.
Er hat nicht viel Foten, auch so eine lustige Frisur gehabt.
Ja, er hat auch noch eine sehr schön geschnittene Frisur gehabt. Nicht nur, dass sie komisch blond war, sondern auch noch, ja, im Pagenschnitt.
Hey, für das, dass du keinen Engländer hast auf deinen Platz 3, hast du jetzt, glaube ich, doch 3 gehabt.
Ja, ich habe einen müssen wechseln, komischerweise. Ja,
ich weiß nicht wieso.
Ich danke euch für eure Rückmeldung. Und etwas ist sicher noch wichtig zu sagen, oder? Also, es ist auch vielleicht ein bisschen schwierig, anhand von der Erklärungen her zu wissen, wie das aussieht. Natürlich sind die Videos dazu verlinkt in den Shownotes oder auf der Webseite, dass ihr das auch bildlich anschauen könnt, nicht, dass ihr euch alles da vorstellen müsst. Obwohl, es ist sicher gut für die Fantasie.
Genau.
Das ist ein Video von Paolo Diogo im Finger. Weiss ich nicht, ob man das
noch ich weiss nicht, da machen wir ein Symbol.
Genau, nur über 18 darfst du dran denken.
Aber auch da wieder, wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir da noch ein bisschen bereichert werden durch euch da draussen. Mit unserem limitierten Erinnerungsschatz hier. Ja. Also von dem her, schickt uns doch noch Videos oder Hinweise auf YouTube-Videos oder so.
Wir solange man keine Gliedmasse verliert, ist es.
Ja, genau, das ist eine Bedingung. Das haben wir jetzt durch.
Gut. Ja,
Jungs, wir haben es wieder.
Gehen wir heim.
Eine weitere Woche. Noch ein letzter Schluck. Nein, ich rede schon wieder. Ich bin schon wieder am Lallen da. Noch ein letzter Schluck und dann gehen wir heim.
Und nachher auf eine Göpp-Woche.
Richtig.
Also zuerst mal ein paar internationale Göpp. Mit IB gegen Menu sicher mal. Und nachher gibt es noch die zweite Göpp-Runde am Wochenende.
Schon wieder keine Liga.
Nein, ich
kann ein bisschen verstückeln im Moment gerade.
Genau.
Also gut. Aber dafür ist nachher eine englische Woche.
Schön. Da freuen wir uns.
Also, ja gut.
Ciao zusammen. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.